mühsamen Lebensphasen. Ich denke, das ist ein Thema, das uns alle angeht. Niemand von uns wird verschont von solchen Phasen. Wir haben gerade das Beispiel von Bruno Gamper gehört. Diese Woche habe ich eine Kurznachricht über WhatsApp von meinem Bruder bekommen. Er sagte, bitte betet für unsere Tochter. Sie ist jetzt schon seit vielen Tagen ist sie krank. Sie hat hohes Fieber. Und so erleben wir diese mühsamen Lebensphasen auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Manche von uns leiden unter körperlichen, unter physischen Belastungen, vielleicht sogar heute Morgen. Die letzten Nächte sind extrem lang gewesen, weil man nicht gut schlafen konnte. Es hat wehgetan, heute Morgen aus dem Bett zu kommen. Einige von uns leiden unter chronischen physischen Schmerzen. Das bedeutet Schmerzen ohne Ende, andauernde Schmerzen. Vielleicht leidet jemand auf verbale Art und Weise. Das heißt, wir haben Dinge gesagt, die wir bereuen. Wir haben Dinge gesagt, die wir lieber nicht gesagt hätten. Oder uns hat man Dinge gesagt, die wehgetan haben, die uns verletzt haben, die uns entmutigt haben. Auch das kann so eine mühsame Phase sein. Man kann aber auch diese mühsamen Lebensphasen auch im finanziellen Bereich haben. Wenn man im finanziellen Bereich Herausforderungen erlebt, und vielleicht erlebt das auch der eine oder das andere, es hat unerwartete Ausgaben gegeben in der letzten Zeit, Ausgaben, mit denen man nicht gerechnet hatte. Vielleicht muss sogar jemand Angst haben um seinen Arbeitsplatz. Du weißt nicht, ob du am Ende des Monats die Rechnungen bezahlt kriegst. Es kann aber auch Belastungen im Bereich Beziehung geben. Menschen, die du lieb hast, du merkst, wie sie auf einmal auf Abstand gehen, sich entfernen. Vielleicht ist das ein Familienmitglied oder ein Arbeitskollege oder ein guter Freund, der auf einmal so auf Abstand ist, oder man erlebt Schwierigkeiten in der Ehe, erlebt nicht mehr die Einheit, von der die Bibel spricht. Oder dass zum Beispiel die Sorge für die Kinder, die nicht hören, die nicht folgen, die nicht mit Gott wandeln. Aber diese mühsamen Lebensphasen gibt es auch im geistlichen Bereich. Da gab es Zeiten, wo du vielleicht viel mit Gott erlebt hast, wo Gott dir sehr nah gewesen ist. Und jetzt scheint es so, als ob Gott weit weg ist. Und dann kommen plötzlich Zweifel auf und du fragst dich, Gott, wo bist du? Gott, hörst du mich? Bist du noch da? Manchmal haben wir auch dieses Gefühl, ein Versager zu sein. Du weißt, du solltest aufhören mit der Sünde, aber du tust es trotzdem. Du weißt, du solltest mehr Gemeinschaft mit Gott pflegen, aber du tust es nicht. Du weißt, du solltest ein Gespräch mit jemandem führen, aber du machst es nicht. Und wenn jemand zu dir kommt und fragt, wie geht's dir? Du weißt eigentlich, du solltest die Wahrheit sagen, aber du sagst, es geht mir gut. Und so erleben wir diese mühsamen Lebensphasen in ganz verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Und ich bin so froh und so dankbar, dass die Bibel diese Bereiche auch kennt. Wir haben da ein konkretes Beispiel, einen Brief, wo Petrus sich an Gläubige wendet, die auch in so einer mühsamen Lebensphase sind. Wir haben schon letzten Sonntag einen Abschnitt aus dem ersten Petrusbrief gehabt, aber das sind Menschen, die gelitten haben, die verfolgt wurden, weil sie an Jesus Christus glauben. Und jetzt wollen wir uns gemeinsam anschauen, was sagt Petrus diesen Gläubigen, diesen Menschen. Und zwar in 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 6 bis 8 können wir das nachlesen. 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 6 bis 8. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Petrus sagt hier zu Beginn, darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit betrübt seid. Die erste Frage, die wir klären wollen gemeinsam, ist, wer ist hier gemeint mit diesem Wörtchen ihr? Petrus spricht hier zu Menschen, die an Jesus Christus glauben, an Christen. Also es sind Menschen, die an einem Punkt ihres Lebens sich zu Jesus gewandt haben. Ein Christ ist jemand, der verstanden hat, dass es einen Gott gibt, der uns geschaffen hat, dass es einen Gott gibt, der uns liebt, der sich danach sehnt, eine Beziehung zu uns zu haben. Und ein Christ ist auch jemand, der weiß, dass unsere Sünden uns von diesem Gott trennen, dass wir getrennt sind von ihm, dass Gott unsere Schuld kennt. Er ist nicht gleichgültig gegenüber die Dinge, die wir tun. Und weil Gott heilig ist, weil Gott gerecht ist, sind wir getrennt von ihm. Aber die Bibel sagt auch, dass Gott aus Liebe zu uns Menschen seinen eingeborenen Sohn auf diese Erde sandte. Und seit Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist, ist Gemeinschaft mit Gott möglich, Beziehung mit Gott möglich. Nicht, weil Gott beide Augen schließt, nicht, weil Gott Sünde ignoriert, sondern weil Jesus Christus unsere Sünden auf sich genommen hat, weil er sie getragen hat, weil er den Preis für unsere Schuld bezahlt hat. Und weil Jesus nicht nur begraben wurde, sondern auch auferstanden ist, lebt er auch heute noch und macht dieses gewaltige Angebot, vom Feind Gottes zum Freund Gottes zu werden. Er sagt, wenn wir zu ihm kommen, unsere Sünden bekennen, dann reinigt er uns und macht uns zu seinen Kindern, schenkt uns ein neues, ein ewiges Leben. Und damit sind hier diese Menschen gemeint. Das sind Gläubige, zu denen Petrus hier spricht. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Ich wünsche mir, dass wir heute Morgen Folgendes erkennen und annehmen. Jede Prüfung, jede Versuchung, jede Schwierigkeit, die wir erleben, die du und ich erleben, ist wichtig für Gott und sollte auch deshalb wichtig für uns sein. Was manchmal passieren kann, ist, dass wir als Christen auf unsere Schwierigkeiten, auf unsere Prüfungen, Versuchungen schauen und sagen, ja, im Gegensatz zu den anderen geht es mir ja noch relativ gut. Deshalb sollte ich nicht darüber reden. Deshalb sollte ich schweigen. Deshalb sollte ich nicht betrübt sein. Nein, jede Prüfung, die du erlebst, ist wichtig für Gott. Gott nimmt sie ernst. Und Petrus sagt hier uns in diesem Vers 6, es gibt Versuchungen, das kann man auch mit Prüfungen übersetzen, Schwierigkeiten, die uns betrüben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass selbst an dieser Stelle der eine oder andere von uns vorsichtig ist und sagt, Moment mal, als Christen sind wir doch sicher nicht betrübt. Wir sind doch Sieger und wir lächeln doch die ganze Zeit und wir sind doch Überwinder, wir sind doch sicher nicht betrübt. Und dann fangen wir an, Verse zu zitieren. Ja, größer ist der, der in euch ist, als der, der in der Welt ist. Und in Christus sind wir mehr als Überwinder und so weiter und so weiter. Und was wir manchmal machen, ist, wir verstecken uns hinter diesen Versen und merken nicht, wie wir dann in so eine Selbstverleugnung kommen, nicht mehr authentisch sind, nicht mehr ehrlich sind. Es gibt ganze Kirchen, deren einzige Botschaft ist, denk an die positiven Dinge. Schau auf die positiven Dinge. Wir reden hier nicht von Sünde, vom Leid und vom dem Bösen, sondern wir reden hier über schöne Dinge, über gute Dinge, über das, was Menschen glücklich macht. Und ich bin so froh, dass die Bibel über alle Aspekte unseres Lebens spricht. Und Petrus hier sagt, es gibt Versuchungen, Anfechtungen, Prüfungen, die uns betrüben. Und deshalb möchte ich dich fragen heute Morgen, worüber bist du betrübt? Ich denke, das ist eine Frage, über die wir in dieser Woche in den Kleingruppen, Hauskreisen reden können, austauschen können. In welcher Prüfung stehst du und wie geht es dir damit? Und es ist völlig in Ordnung, betrübt zu sein darüber. Und mit Sicherheit habt ihr das auch schon erlebt, dass in solchen Phasen manchmal gute Freunde zu uns kommen, die es wirklich gut mit uns meinen, die uns helfen wollen, aber oft keine Hilfe sind. Sie sagen dann Dinge wie, hey, seh das Positive. Du musst eine positive Sicht haben. So mache ich das nämlich auch. Und hier habe ich dir etwas mitgebracht. Hier habe ich für dich ein positives Buch von einem positiven Autor. Und der hat so eine positive Sicht für dich. Aber dann gibt es noch andere Freunde. Und diese Freunde kommen zu uns wie die Freunde von Hiob. Und sie sagen, du leidest. Sehr wahrscheinlich verbirgt sich eine Sünde in deinem Leben. Lass uns das mal rausfinden. Gott möchte uns vor jedem betrübten Gefühl bewahren. Gott möchte uns vor Schwierigkeiten bewahren. Und wenn du eine Schwierigkeit erlebst, dann ist das immer eine Strafe von Gott. Und das ist auch keine Hilfe. Da machen wir uns tausend Gedanken und denken, wo habe ich versagt, wo habe ich einen Fehler gemacht, wo habe ich nicht Buße getan und so weiter und so weiter. Petrus sagt, wir werden betrübt. Wir leben in einer Welt, in der es viele Prüfungen, viele Schwierigkeiten, viele Probleme gibt. Und es ist völlig in Ordnung, dass wir traurig sind, dass wir betrübt sind in diesen Phasen. Und Jesus ist für mich da ein Vorbild. Jesus war authentisch. In manchen Situationen war er erstaunt, dann war er traurig, dann war er fröhlich, dann war er bedrückt. Und wir lesen sogar an der Stelle, Jesus weinte. Jesus war jemand, der mit mühsamen Lebensphasen vertraut war. Und die Frage ist, wie gehen wir mit solchen Phasen um? Es ist das eine, dass wir traurig sind, betrübt sind in solchen Phasen. Die andere Seite ist, wie gehen wir damit um? Und ich möchte zunächst mal 4 Reaktionen aufzeigen, wie wir nicht mit mühsamen Lebensphasen umgehen sollten. Und die erste ist, Gott zu richten. Gott, ich dachte, du bist gut. Ich dachte, du liebst mich. Ich dachte, du kümmerst dich um mich. Ich dachte, du kannst das regeln. Wo bist du? Es bringt nichts, wenn wir Gott richten. Nur weil dicke, dunkle, schwere Wolken das Angesicht Gottes verbergen, heißt es nicht, dass Gott nicht da ist, dass er nicht gegenwärtig ist. Die zweite Reaktion, die wir vermeiden sollten in mühsamen Lebensphasen, ist, dass wir andere beneiden. Ich hätte auch gern sein Einkommen. Ich wünschte, ich hätte auch seine Arbeit. Ich wünschte, ich hätte auch seine Frau. Ich wünschte, ich hätte ihr Aussehen. Ich wünschte, ich hätte ihre Familie. Ich wünschte, ich hätte ihr Leben. Und so beneiden wir andere und das hilft uns auch nicht. Im Gegenteil, wir verstoßen gegen das 10. Gebot. Die dritte Reaktion ist, wir versinken manchmal in Selbstmitleid. Mein Leben ist hart, mein Leben ist schwer, mein Leben ist ruiniert. Das Problem ist, du wirst plötzlich zum Zentrum deines Lebens. Alles dreht sich nur noch um dich. Es geht nimmer nur um dich, wie es dir geht, wie du dich fühlst, was du brauchst und so weiter. Und das hilft uns auch nicht. Und die vierte Reaktion ist, wir neigen manchmal in mühsamen Lebensphasen nicht zu unserem Erlöser Jesus Christus zu laufen, sondern zu einem funktionalen Erlöser. Das sind Dinge, die uns Erleichterung, die uns Ablenkung verschaffen. Populäre Dinge sind wie zum Beispiel Alkohol, Drogen, Sex, Unterhaltung, Spielsucht, Essen, Nahrung. Und wir denken, das wird mir Erleichterung schenken, das wird mich ablenken. Nein, nachher merken wir, das Problem ist nicht gelöst, die Schwierigkeit ist immer noch da. Welchen Rat gibt uns Petrus hier mit? Er sagt hier im Vers 6, darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Petrus spricht hier nicht nur vom Betrübtsein, sondern vom Jubel. Und das finde ich so unwahrscheinlich. Wir haben doch noch vorher geredet, dass wir authentisch sein sollen, dass wir betrübt sein dürfen. Ja, das dürfen wir und das sollen wir auch sein, wenn wir in mühsamen Lebensphasen sind. Aber was Petrus auch sehr wahrscheinlich aus eigener Erfahrung weiß, ist, dass manchmal so eine Prüfung uns so einnehmen kann, so mitnehmen kann, dass es anfängt, unsere Identität zu bestimmen. Dass wir unseren Blick auf Gott verlieren. Und Petrus sagt, die Prüfung ist real, aber genauso ist auch Gott real. Und wir jubeln nicht an der Prüfung, nicht an der Versuchung, sondern an Gott, über Gott. Und das gibt er uns auf den Weg. Und dann nennt er 3 Dinge, ja, die uns motivieren sollen, in mühsamen Lebensphasen dran zu bleiben. Und den ersten Grund, warum wir dranbleiben sollen, den nennt Petrus im Vers 6, wo er sagt, darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit betrübt seid. Also Petrus spricht hier von einer kleinen Zeit. Damit will er sagen, unser Leben ist kurz. Es ist nur eine kleine Zeit. Petrus möchte sagen, wenn du leidest, dann bedenke, es wird nicht ewig so sein. Es ist nur eine kleine Zeit. Es wird irgendwann mal vorbeigehen. Solche unter uns, die schon 80, 90 Jahre alt sind, sie werden uns bestätigen, dass die Jahre schnell verflossen sind. Und ich bin überzeugt, wenn wir in der Herrlichkeit bei Gott sein werden, unser Leben hier auf dieser Erde wird uns vorkommen wie ein kleiner Augenblick. Ihr Lieben, das hier ist nur das Leben. Manch einer mag sagen, mein Leben ist hart. Sei froh, es ist nur das Leben. Es gibt nämlich noch etwas Schlimmeres als ein hartes Leben, nämlich eine schlechte Ewigkeit. Bleib dran in mühsamen Lebensphasen, weil diese Zeit kurz ist. Sie dauert nicht ewig. Der zweite Grund, warum wir dranbleiben sollen, ist, unser Glaube wird geläutert, gereinigt in diesen Zeiten. Unser Glaube wird gestärkt in diesen Zeiten. Das sagt Petrus in Vers 7. Damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Unser Glaube wird gereinigt durch Schwierigkeiten, durch Prüfungen. Und Petrus bringt hier das Beispiel vom Gold. Wir wissen, dass Gold zu Beginn bestimmte Fremdkörper enthält. Und wir kennen das Verfahren. Das Gold wird erhitzt, es schmilzt und die Fremdkörper, die setzen sich oben fest. Und so können sie entfernt werden. Und dieser Vorgang, der wird wiederholt, so dass das Gold rein wird, echt wird. Und Petrus sagt, genauso wie das Gold erhitzt wird, wird auch unser Leben manchmal erhitzt. Wie auch wir sind manchmal umgeben von Feuer, von Hitze. Es ist mühsam, es tut weh, es ist schmerzhaft, aber in diesen Phasen wird unser Glaube gereinigt. Er wird gestärkt. Petrus möchte uns sagen, dass in diesen Phasen bestimmte Charaktereigenschaften an die Oberfläche kommen, die wir sonst nicht sehen. Bestimmte Dinge wie zum Beispiel Heuchelei, Eifersucht, Neid, Stolz, Selbstsucht, Bitterkeit, Götzendienst, Zorn. Diese Dinge kommen auf einmal an die Oberfläche und wir können mit diesen Dingen arbeiten. Das ist eine große Chance für uns. Bestimmte Dinge, bestimmte negativen Charaktereigenschaften erkennen wir nicht, wenn alles im Leben glatt läuft. Aber Prüfungen, Anfechtungen, Versuchungen, sie führen dazu, dass diese Dinge an die Oberfläche kommen. Ich möchte das an einem simplen Beispiel noch deutlich machen. Nehmen wir mal an, ich habe hier süßes Wasser, frisches Wasser. Und jemand kommt von hinten und schubst mich. Welches Wasser fließt raus? Saures Wasser, bitteres Wasser oder süßes Wasser? Logisch, oder? Süßes Wasser. Nehmen wir mal an, ich habe hier bitteres, saures, ja, Wasser. Und jemand kommt und schubst mich von hinten. Welches Wasser fließt raus? Bitteres Wasser. Du sagst vielleicht, ich habe Bitterkeit in meinem Herzen, weil man mich ungerecht behandelt hat. Das stimmt nicht. Du hast schon vorher Bitterkeit in deinem Herzen gehabt, nur du wurdest geschubst von hinten und das ist jetzt sichtbar geworden. Und das Tolle ist, wir müssen nicht verzweifeln, sondern mit Jesu Hilfe haben wir jetzt die Möglichkeit, an diesen Dingen zu arbeiten. Ich kenne das aus meinem Leben. Das sind manchmal demütigende Erfahrungen, weil man denkt, Mensch, ich dachte, ich wäre weiter, ich dachte, ich wäre heiliger. Und hier auf einmal wird man mit diesen Dingen konfrontiert und man darf sie zu Jesus bringen. Man darf sagen, Jesus, danke, du hast mir das jetzt offenbart und ich möchte es dir bringen. Das heißt, Hitze, Feuer verunreinigen nicht das Gold, sondern sie zeigen Dinge auf, die das Gold verunreinigen. Und genauso ist es auch mit Prüfungen. Prüfungen schwächen nicht unseren Glauben, sondern sie zeigen Dinge auf, die unseren Glauben schwächen. Und Gott lässt das nicht zu, weil er uns hasst, sondern weil er uns liebt. Weil er uns nicht entmutigen will, sondern weil er uns verändern will. Immer mehr in das Bild Jesu Christi hinein. Und darin jubeln wir auch. Nicht an der Anfechtung, nicht an der Prüfung, sondern darüber, was es bewirken soll. An den Folgen, an den Konsequenzen. Der dritte Grund, oder ja, warum wir auch dranbleiben sollen in mühsamen Lebensphasen, ist der, dass Jesus da ist. In Vers 8 lesen wir, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Als Gläubige glauben wir nicht nur, dass Jesus existiert, dass Jesus lebt, sondern wir glauben auch, dass Jesus da ist. Mitten im Leid, mitten in der Schwierigkeit. Jesus hat uns nicht Befreiung, nicht Verschonung vom Leid versprochen, sondern seine Gegenwart darin. Und David, der Psalmist, hat es verstanden, als er gesagt hat, auch wenn ich wandle durch das Tal des Todes, fürchte ich kein Unglück, denn du bist da. Und die Gegenwart Gottes im Leid, in Schwierigkeiten, sie ändert alles. Sie verändert die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Ich finde das so beeindruckend, wie Paulus im Philipperbrief sagen kann, ich möchte ihn und die Kraft seiner Auferstehung erkennen. Und ich denke, ich würde hier schon aufhören im Gebet. Aber Paulus fährt fort und sagt, und die Gemeinschaft seiner Leiden. Paulus wusste, dass es im Leid, in der Prüfung der Schwierigkeit, eine besondere Gemeinschaft mit Jesus gibt. Bruno Gampa hat es im Interview bestätigt. Eine besondere Gemeinschaft. Und ein Stück weit, vielleicht sogar nur ein Bruchteil von dem, darf ich das als Vater erleben, welch eine hohe Bedeutung schon allein meine Gegenwart für meine Tochter hat. Wenn sie nachts unruhig ist, wenn sie sich erschreckt, wenn sie weint, ja, schon allein die Gegenwart von uns Eltern ändert so viel, obwohl wir so unvollkommen sind. Denkt doch darüber nach, wenn Mütter nachts ihren Kindern zuflüstern, ich bin da, dann drücken sie damit und dann sagen sie ihnen damit eigentlich unbewusst den Gottesnamen zu. Warum? Weil ein Name Gottes lautet Jahwe. Und Jahwe bedeutet, ich bin, der ich bin, oder ich werde sein, der ich sein werde. Und man kann es ganz einfach sagen, ich bin da. Und deshalb flüstert es in jeder Nacht auf allen Kontinenten dieser Erde, in allen Sprachen, ich bin da. Das ist, was Eltern ihren Kindern zusagen und das gibt ihnen Geborgenheit und Schutz und Sicherheit. Und damit geben sie auch gleichzeitig, drücken sie den Namen aus, der den Menschen Heil und Rettung bringt. Ich bin da. Manchmal können wir in der Prüfung, im Leid, die Sicht verlieren und wir sagen, Jesus, wo bist du? Ich dachte, du meinst es gut mit mir. Ich dachte, du liebst mich. Ich dachte, du kannst es regeln. Und Jesus kommt und sagt, ich bin hier schon gewesen. Und lass uns gemeinsam da durchgehen. Wenn du schwach bist, bin ich stark. Meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Freu dich an mir. Ich gehe mit dir durch. Und das soll uns auch Mut geben, in mühsamen Lebensphasen dran zu bleiben. Einmal, weil diese Zeit kurz ist. Zweitens, weil diese Zeit unseren Glauben reinigt, unseren Glauben stärkt. Und drittens, weil Jesus da ist. Und so möchte ich schließen mit dieser Frage, kennst du Jesus? Wir haben hier im letzten Vers gelesen, den ihr liebt, obgleich ihr nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr euch freut. Glaubst du an Jesus? Liebst du Jesus? Freust du dich an Jesus? Kennst du ihn als deinen Herrn und Erretter? Und solchen unter uns, die schon an Jesus glauben, möchte ich fragen, glaubst du, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen? Dass Gott das Böse in das Gute umwandeln kann? Und wenn du daran glaubst, dann freu dich. Jubel nicht über die Prüfung, sondern an deinem Erlöser. Nicht an der Anfechtung und an der Versuchung, sondern an dem, was es bewirken soll. Denn diese Zeit ist kurz, diese Zeit stärkt unseren Glauben und sie führt uns näher zu Jesus. Jesus ist da. Amen. Wir würden auch gern mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass wir gute Gründe haben, in mühsamen Lebensphasen dran zu bleiben, nicht zu verzweifeln. Und Herr, du weißt, wie es jedem Einzelnen von uns geht. Du weißt, wo jeder Einzelne von uns ansteht, in welcher Prüfung jeder Einzelne von uns steht. Ich möchte für diejenigen bitten, die dich noch gar nicht kennen als ihren Herrn und Erretter, dass du ihnen begegnest, dass du ihnen deine Liebe offenbarst, dass sie sich dir zuwenden können im Glauben. Und ich möchte dich für diejenigen bitten, die dich schon kennen, Herr. Ich bitte dich für diejenigen, die von uns krank sind, die körperliche Belastungen haben, die vielleicht finanziell vor Herausforderungen stehen, in anderen Bereichen Beziehungsproblemen anstehen. Ich möchte dich bitten, dass sie deine Gegenwart ganz besonders erleben, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass diese Zeit uns zum Guten dient. Herr, danke, Herr, dafür, dass du uns daran erinnert hast, dass diese Zeit kurz ist, sie ist vorübergehend, dass unser Glaube in diesen Zeiten gestärkt wird und dass du da bist, mitten im Leid. Amen.